Gemeinsam Glauben leben. Sie hören den Predigt-Podcast der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde The Rock Christuskirche aus Berlin-Spandau.
Ja, ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein kann. Danke auch für Jürgen für die Möglichkeit, aber auch für alle, die ja hier sind und mir ihre Aufmerksamkeit heute schenken. Es stimmt, also ich habe noch nie jetzt in einer anderen Gemeinde jetzt gepredigt. Was ich oft gemacht habe, sind, sage ich mal, Straßenpredigten, aber ich habe mir nie jetzt wirklich über einen längeren Zeitraum Zeit genommen, ein Thema so wirklich versucht, über die Tiefe durchzustudieren und dann, ja, einfach vorzustellen. Deswegen, ich freue mich sehr. Und ja, es hat mich auch über die Zeit echt herausgefordert, weil es einfach gut war. Vielleicht einfach mal kurz eine Vorstellung, damit ihr auch wisst, wer ich bin, woher ich komme, was ich so mache. Also ich bin in Berlin groß geworden, bin 31 Jahre alt, meine Familie väterlicherseits kommt aus Griechenland. Meine Mutter ist deutsch. Und ja, ich komme aus einer sehr, sage ich mal, freidenkenden Künstlerfamilie. Heißt, also es gibt eigentlich keine Person in meiner Familie, die nicht irgendwas mit Kunst zu tun hat, Kunst studiert hat, malt, was auch immer, also auch beruflich. Und ja, ich bin damit einfach groß geworden. Bei uns gab es jetzt nie eine feste Religion, also väterlicherseits ist meine Familie schon sehr religiös, griechisch-orthodox, aber es ist halt mehr eine Tradition, also es ist jetzt nicht, dass in meiner Familie jemand regelmäßig in die Kirche geht und ja, das eigentlich wirklich lebt, sage ich mal, sondern man hat halt viele Feste, viele Traditionen, die man halt feiert. Genau, und damit bin ich halt auch teilweise groß geworden. Bei meiner Mutter ist es tatsächlich ganz anders. Sie ist seit über 25 Jahren sehr tief im Buddhismus. Das hat mich eigentlich auch sehr, sehr lange geprägt, weil als meine Eltern sich getrennt haben, habe ich meistens, also die Hauptzeit bei meiner Mutter gewohnt, mit meinen Schwestern. Ja, und sie praktiziert halt auch wirklich den Buddhismus. Also es ist nicht so, es gibt ja viele, die sagen, ja, ich bin Buddhist oder so und die ja, finden halt vielleicht gewisse Lehren gut, aber eigentlich ist es mehr so eine Art Lebensphilosophie. Aber sie hat wirklich ja, regelmäßig halt diese ganzen Mantren auch gesungen und hat uns halt auch immer wieder mitgenommen zu irgendwelchen Seminaren, wo wir dann auch stundenlang meditieren mussten und so. Ja, und bei ihr ist es dann halt auch nochmal ein bisschen, kommen halt noch weitere Elemente dazu, wie zum Beispiel Tarotkarten legen. Wahrsagerei. Ja, keine Sorge, ich werde euch jetzt heute nicht die Karten legen. Aber ja, einfach nur, dass ihr mal wisst, woher ich so komme. Also ich habe viele Sachen erlebt auch in meiner Kindheit und ich wusste schon immer, es gibt eine geistliche Realität. Ich wusste, da ist was. Aber für mich das Thema Gott war immer sehr, sehr schwierig, weil für meine Mutter zum Beispiel, Jesus ist ein begabter Mann gewesen mit einem hochentwickelten spirituellen Geist. Ja, das ist so, was meine Mutter über Jesus denkt. Und für mich, ich hatte halt viele Fragen. Ne? Okay, woher komme ich, wer bin ich? Und ja, irgendwie konnte ich mir im Laufe der Zeit diese Fragen nicht beantworten. Und es hat mich halt irgendwann, habe ich mich halt immer so gefragt, hey, gibt es einen Gott, gibt es keinen Gott? Ich weiß es eigentlich gar nicht. Und irgendwann habe ich mich halt auf die Suche begeben. Das heißt, ich habe wirklich angefangen zu suchen, okay, wenn es einen Gott gibt, wie kann ich ihn kennenlernen? Ja. Wie kann ich mir sicher sein? Und bei mir war das so, dass ich halt, das war vor 5 Jahren, durch eine sehr, sehr schwierige Zeit gegangen bin. Das heißt, ja, ich habe halt viele Probleme gehabt. Probleme mit Drogen, Depressionen. Ja, habe halt so eine Leere in mir gespürt, habe halt versucht, mein Leben zu füllen durch ein ausschweifendes Leben. Aber habe gemerkt, ja, irgendwie bringt es nichts. Irgendwie füllt es mich nicht und ja, irgendwann bin ich tatsächlich, hat mich mal jemand angesprochen, ich weiß noch genau, er meinte, ja, Amadeus, so komm mal mit und ich erzähle dir ein bisschen was von Jesus und so. Und ich war erstmal voll ablehnend auch und habe erstmal, ach komm, Bibel, was soll das, weg damit, brauche ich nicht. Aber es war interessant, weil irgendwie hat er mich dann doch überredet und ich bin dann mitgegangen. Und ja, ich bin eingeladen worden, dann von einem Hauskreis. Und ja, das waren Leute, die einfach, wo ich gemerkt habe, okay, die haben eine krass, klare Überzeugung und die haben mir halt einfach zum ersten Mal in meinem Leben wirklich erklärt, wer ist eigentlich Jesus? Was hat er gepredigt? Was ist das Evangelium? Und für mich war das so, dass ich habe schon angefangen, im Stillen zu beten zu Hause. Hey Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Also es war so irgendwie, ich habe schon so in meinem Herzen eigentlich angefangen zu suchen, aber ich wusste nicht so richtig. Ich habe mir tatsächlich, weil ich dachte so, ja, ach, ich lese die Bibel so im Neugriech, im Altgriechisch. Ich hole mir so eine altgriechische Bibel. Ich mach's dann, wenn dann richtig. Ja, dann kam die Bibel zu Hause an. Dann habe ich zwei, drei Zeilen gelesen. Ich habe nichts verstanden, nur Bahnhof. Ich denke mir so, ich dachte, ich kann ja Griechisch. Ich dachte so, ja, verstehe ich schon. Nee, nichts verstanden. Ich denke mir so, boah, okay. Naja, auf jeden Fall war ich da. Und ja, sie haben mir halt einfach davon erzählt, ne, dass was das große Problem ist, also ne, die Ursprungsgeschichte, dass wir eigentlich nach Gottes Ebenbild geschaffen worden sind und Gott gut ist und von Anfang an eigentlich einen guten Plan hatte, sage ich mal, ja. Und wir haben uns halt, sage ich mal, durch den Sündenfall, wir sind halt getrennt von Gott, ne? Durch unsere Sünden, durch unsere Missetaten. Und ich wusste, man musste mir nicht erklären, was Sünde ist. Ich wusste durch meinen Lebensstil, was ich gemacht habe, ja, dass ich getrennt bin von Gott. Ich habe es natürlich wirklich auch gespürt, ne? Manche Leute vielleicht sind so, sind sich dessen nicht so wirklich bewusst, aber ich war mir dessen bewusst. Und für mich war halt dann immer so die Frage, okay, was kann ich jetzt machen? Und sie haben mir halt erzählt, ne? Dass Jesus gekommen ist und dieses perfekte Leben gelebt hat, was kein Mensch von uns leben konnte. Ja, weil er Gott als Mensch war, er kam auf dieser Welt. Und ja, ich werde jetzt das Evangelium nur anreißen, weil ich meine, ich bin jetzt nicht heute hier, um das Evangelium zu euch zu reden. Ihr wisst das Evangelium, gehe ich mal davon aus. Ja, auf jeden Fall ist er am Kreuz für meine Sünden gestorben, ne? Und das war für mich so, okay, jemand stirbt für mich, für meine Sünden. Auf jeden Fall, sie haben mich gefragt, ob sie für mich beten können. Ich habe gesagt, klar, warum nicht? Und ja, dann haben sie für mich gebetet und ich bin wie so ein kleiner Junge in Tränen zusammengebrochen. Und es war für mich eigentlich sehr, sehr, sage ich mal, unmöglich, weil ich über die Laufe der Zeit hatte ich so ein verhärtetes Herz. Ja? Also ich war so auch sehr, sehr stolz und so, ich zeige keine Schwäche und in dem Moment, es waren fremde Leute, die ich nicht kannte, und ich bin einfach zusammengebrochen, habe geheult und wusste nicht warum. Und nach diesem Moment habe ich dann wirklich, also ich weiß nicht, es ging 20, 30 Minuten, und ich habe auf einmal so einen Frieden gespürt, ja, so eine Leichtigkeit. Und das hat mich halt, ja, also ich weiß heute, dass einfach Gott mich berührt hat an diesem Tag, ne, mir zu zeigen, hey, ich bin da. Und ja, seit diesem Tag habe ich mich dann halt getroffen, regelmäßig, und ja, habe mich dann im Jahre 2018 vor, ja, etwas mehr als, also Ende 2018 habe ich mich dann bekehrt, taufen lassen und bin seitdem Mitglied in der Hausgemeinde. Also wir sind in einer Hausgemeinschaft. Das heißt, wir orientieren uns sehr an die Apostelgeschichte und versuchen das einfach wirklich zu leben, ja, und immer mehr zusammenzuwachsen als eine Familie und Jesus nachzufolgen. Genau, jetzt wisst ihr mal so ein bisschen grob, wer ich bin, woher ich komme. Genau, und deswegen würde ich sagen, lasst uns einfach gleich anfangen. Wo stehen wir heute? Also wir sind im zweiten Kapitel des Thessalonicher Briefs und Paulus beschreibt mit seinen Mitarbeitern Silvanus und Timotheus an die Gemeinde in Thessalonich. Er schreibt, und Thessalonich liegt im heutigen Norden Griechenlands, war in römischer Zeit eine Provinzhauptstadt mit mehr als 200.000 Einwohnern, in der viel Handel betrieben wurde. Ja, schon nach kurzer Zeit, in der das Evangelium, also die frohe Botschaft von Jesus dort verkündet wurde, bekehrten sich halt viele Juden und Griechen und gründeten die erste christliche Gemeinde. Und Paulus drückt in diesem Brief seine Freude über die Thessalonicher aus, denn nach dem Bericht von Timotheus hielten die Thessalonicher trotz vorzeitiger Abreise von Paulus und seinen Mitarbeitern und trotz der Verfolgungen durch feindlich gesinnte Gruppen fest am Glauben. Und Paulus dankt Gott für das Werk, das er bei den Thessalonichern angefangen hat und beschreibt, wie sie das Evangelium angenommen haben während, ja, der Verfolgungen und wie sie sich verhalten haben. Worum geht's heute? Heute soll es um Jüngerschaft gehen, wie sich ältere Gläubige um jüngere Gläubige kümmern sollen. Und deswegen würde ich zuallererst einmal den Text vorlesen, dass wir am 1. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 7a bis 12, B, aber gut, ich lese A noch vor. Obwohl wir als Christi Apostel gewichtig hätten auftreten können, sondern wir sind in eurer Mitte zart gewesen, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. So, in Liebe zu euch hingezogen, waren wir bereit, euch nicht allein am Evangelium Gottes, sondern auch an unserem Leben Anteil zu geben, weil ihr uns lieb geworden wart. Denn ihr erinnert euch, Brüder, an unsere Mühe und Beschwerde, Nacht und Tag arbeitend, um niemand von euch beschwerlich zu fallen, haben wir euch das Evangelium Gottes gepredigt. Ihr seid Zeugen und Gott, wie heilig und gerecht und untadelig, wie gegen euch die Glaubenden waren. Weil ihr wisst, dass wir euch, und zwar jeden einzelnen von euch, wie ein Vater seine Kinder ermahnt und getröstet und beschworen haben, des Gottes würdig zu wandeln, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Okay, schauen wir uns jetzt mal den Text an. Fangen wir im Vers 7b an. Sondern wir sind in eurer Mitte zart gewesen, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Paulus vergleicht sich und seine Mitarbeiter mit einer stillenden Mutter, die ihre Kinder pflegt. Paulus und seine Mitarbeiter waren Missionare, das heißt, sie waren Gläubige, Nachfolger von Jesus, die das Evangelium, die frohe Botschaft von Jesus zu anderen Kulturen, Völkern und Ländern gebracht haben. Und sie hatten eine äußerst bemerkenswerte Liebe zu den Menschen. Er erklärt, dass ihre innere Haltung mit der liebenden Fürsorge einer stillenden Mutter vergleichbar war. Und wir sehen, dass Paulus diesen Vergleich nutzt, um die selbstlose und hingegebene Liebe zu verdeutlichen. Eine Mutter kann in den ersten Jahren von ihrem Baby nichts erwarten, außer dass sie in die Windel macht, schreit und versorgt werden muss mit Nahrung und Liebe. Trotz vieler schlafloser Nächte freut sich aber die Mutter, ja, ihr Kind heranwachsen zu sehen. Sie gibt sich selbst für ihr Kind hin, weil sie es bedingungslos liebt. Viele Menschen in der heutigen Zeit haben schwer, also in der Welt haben Schwierigkeiten, anderen Menschen mit echter Leidenschaft zu dienen. Ja, weil sie meistens sehr selbstzentriert sind. Es geht meistens immer darum, okay, ich brauche etwas. Und wir sehen hier, ich will aus dem 1. Korinther, Kapitel 13, Vers 5, was vorlesen. Nämlich da sagt Paulus über die Liebe, sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu. Echte Liebe sucht nicht das Ihre. Das heißt, sie sucht nicht den eigenen Vorteil beim anderen. Sie tut alles, ohne dabei etwas von dem anderen zurückzuerwarten. Sie tut alles, wie eine Mutter ihr Kind nährt, erzieht und beschützt und sich um die Bedürfnisse des Kindes kümmert. So waren auch Paulus und seine Mitarbeiter bereit, große Opfer auf sich zu nehmen und taten alles, was in ihrer Macht stand, ja, um die Jünger, die sie zum Glauben geführt haben, auch wirklich zu unterstützen, zu begleiten. Eine Mutter gibt ihrem Kind immer das, was es gerade benötigt und überfordert es auch nicht. Und das ist ganz interessant, dieses Wort zart, im Griechisch nepios, wird in vielen parallelen Stellen in der Bibel auch mit unmündig übersetzt und ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass sie sich nicht aufspielten oder Menschen von oben herab behandelten. Sie waren sanftmütig und geduldig mit denen, die im Glauben wuchsen. Ja, durch ihr vorbildliches Verhalten wird sichtbar eigentlich, was einen älteren gläubigen Leiter ausmacht. Die Leidensbereitschaft, die Selbstlosigkeit und die hingegebene Liebe für die Geschwister. Wir wissen, dass Jesus 3 Jahre lang, also 3 Jahre seines Lebens, in die Jünger investiert hat, damit sie heranwachsen und zu echten Nachfolgern von ihm werden. Und genauso auch hatte Paulus eine Opferbereitschaft, wie eine Amme, die in ihre Kinder investiert. Und wir sehen auch durch die ganze Briefe hindurch, dass Paulus nicht aufgehört hat, die Menschen zu lieben und vom Herzen für sie zu beten, obwohl er immer wieder von so vielen Menschen Ablehnung und Enttäuschung erfahren hat. Die Missionare hatten eine tiefe Liebe für die Thessalonicher, dass sie bereit waren, ihr eigenes Leben mit ihnen zu teilen. Wie wir in Vers 8 lesen können, steht geschrieben, so in Liebe zu euch hingezogen waren wir willig, euch nicht allein am Evangelium Gottes, sondern auch an unserem eigenen Leben Anteil zu geben. Damit meint er, dass er sich den Thessalonichern gegenüber transparent gemacht hat. Sie haben ihnen nichts verheimlicht und gaben ihnen direkten Einblick in ihr persönliches Leben. Es gab, müssen wir uns vorstellen, tatsächlich die reelle Gefahr, ne, dass Paulus durch die Verfolgung in Thessaloniki sein Leben hätte verlieren können. So oft war er in diesen schwierigen Situationen, aber er hat nicht aufgehört. Er hat das alles bewusst in Kauf genommen für sich. Ja. Kennt ihr das? Liebe ist ein Tu-Wort. Im 1. Johannes 3,18 steht geschrieben, meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Das Wort imirome in Vers 8, welches mit Liebe zu euch hingezogen übersetzt wird, kommt insgesamt nur an einer Stelle im Neuen Testament vor und bedeutet, sich nach etwas zu sehnen, zärtlich begehren, vor allem das Verlangen nach Liebe. Wir sehen in Vers 9, mit was für einer Mühe und Anstrengung die Missionare sich eingebracht haben. Sie investierten viele Stunden bis zur Erschöpfung, um Menschen die Botschaft von Jesus nahezubringen. Und während sie dies taten, haben sie großen Wert darauf gelegt, für ihre eigenen Bedürfnisse durch selbstständige Arbeit zu sorgen, um niemanden zur Last zu fallen. Ja, das heißt, sie haben nicht auf die Kosten anderer gelebt. Er erinnert die Thessalonicher daran, mit was für einer beispielhaften Art und Weise er sich ihnen gegenüber verhalten hat. Er zeigte moralische Reinheit. Ja, das heißt, er tat das Richtige und verhielt sich so, dass niemand ihm zu Recht für irgendetwas beschuldigen konnte. Also, er war echt, ja, er hat es nicht gespielt, so nach dem Motto, hey, ich mache hier mein Bestes, sondern er hat sie wirklich geliebt, von ganzem Herzen. Und wisst ihr, kennt ihr diese Leute, ja, so, man ist mit jemandem und dann, ja, okay, ich versuche jetzt zu dienen, aber eigentlich freue ich mich, wenn die Zeit vorbei ist, dass ich wieder nach Hause gehen kann, weil der quatscht die ganze Zeit irgendein Zeug, was mich eigentlich sowieso nicht interessiert. So war er nicht. Er war, hey, ich bin hier und auch wenn mir vielleicht das jetzt nicht mehr gefällt, was die sagen oder was auch immer, ich höre zu. In Vers 10 lesen wir, ihr selbst seid Zeugen und auch Gott, wie heilig, gerecht und untadelig wir bei euch, den Gläubigen, gewesen sind. Paulus rief sowohl die Gemeinde als auch Gott selbst zum Zeugen an, womit er seine Ernsthaftigkeit ausdrücken möchte. Er erinnert die Gemeinde daran, wie aufrichtig und ohne Heuchelei er unter ihnen und vor Gott gelebt hat. Wir wissen, in der Bibel steht ganz klar geschrieben, an mehreren Stellen, dass Gott heilig ist und wir auch heilig sein sollen. Und Paulus hat seinen heiligen Wandel nicht nur zeitweise gelebt, sondern sein ganzes Leben lang. Es war sein Lebensstil. Ja, er hat die jüngeren Gläubigen nicht nur theoretisch gelernt, heilig zu sein, sondern es ihnen praktisch vorgelebt. Genauso wie Jesus. Ja, Jesus hat den Leuten gesagt, komm und sieh. Guck, was ich mache. Mach das Gleiche. Ja. Paulus meint jetzt nicht, dass er perfekt und sündenfrei war. Aber er hat ein gewissenhaftes und vorbildliches Leben geführt, weil seine Motive rein waren und dem Willen Gottes entsprochen haben. In Vers 11 und 12 bringt Paulus zum Ausdruck, mit was für einer väterlichen Sorge er sich um die Gläubigen gekümmert hat. Was macht einen guten Vater aus? Der Vater gibt die Richtung vor, er hat einen Plan. Ein guter Vater ist sich seiner Rolle als Haupt der Familie bewusst und liebt seine Frau, wie Jesus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, wie wir das im Epheser Kapitel 5, Vers 25 nachlesen können. Das Wort Parakaleo, ermahnen, wird in der Bibel häufig auch mit bitten und trösten übersetzt. Er bittet und ermahnt seine geistlichen Kinder immer wieder, das Gottes würdig zu wandeln. Das bedeutet, so zu leben, wie es Gott ehrt und ihm wohlgefällig ist. Denn sie sind dazu berufen, an seiner Herrlichkeit und Königsherrschaft teilzunehmen. Der gleiche Paulus, der noch in Vers 7 von sich sagt, dass er zart wie eine stillende Mutter zu den Geschwistern gewesen ist, bringt nun seine väterlichen Charaktereigenschaften zum Ausdruck. Der Vater, der einerseits seine Kinder ermahnt, sie jedoch auch tröstet und ermutigt in schwierigen Situationen, der für sie da ist, wenn es Probleme gibt und ihnen beibringt, Verantwortung für ihr Leben zu übernehmen. Ermahnen bedeutet, jemanden zur Seite nehmen um ihn auf etwas hinzuweisen und ihn aufzurichten. Ein guter Vater kümmert sich um seine Familie. Er schreitet voran, er geht den Konflikten nicht aus dem Weg. Er springt in die Bresche, wie wir auch sagen. Genau. Der wahre und lebendige Gott hat in seiner grenzenlosen Barmherzigkeit beschlossen, sein wunderbares Reich mit uns zu teilen, die ihn durch Jesus Christus verehren und nachfolgen. Wir sind als Gläubiger dazu berufen, in sein Königreich einzutreten und uns immer wieder daran zu erinnern, was ist unsere Bestimmung? Wo ist unser wahres Zuhause? Im Kolosser 1,13 können wir lesen, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Wir dürfen uns freuen, dass wir jetzt schon Bürger seines Königreichs sind. Gott beruft unser Leben so zu führen, wie es ihn verherrlicht. Wir sind berufen zur Sohnschaft, mit dem Ziel, dass wir im Ebenbild seines Sohnes verwandelt werden. Okay, so, war wichtig, wichtiger Punkt, aber langsam kommen wir zu den Practicals. Ich bin eher so jemand, der, ich brauche praktisch. Wenn ich zu viel Theorie, dann ja, werde ich hibbelig, ja, deswegen. Okay, also nur noch mal kurze Wiederholung. Also wir haben gesehen, Paulus und seine Mitarbeiter, ne, als ältere Gläubige, also wie er umgegangen ist, ne, mit den jungen Gläubigen, mit den Thessalonichern. Dabei ist uns aufgefallen, mit was für einer hingegebenen Herzenshaltung und Leidenschaft sie ihr ganzes Leben für die Thessalonicher rein investiert haben. Und er war sich allerzeit seiner Verantwortung als Gläubiger, als älterer Gläubiger bewusst, ja, indem er bereit war, diese Extrameile immer wieder zu gehen. Genau, die Gemeinde in Thessaloniki ist deshalb so schnell gewachsen, weil sie von Anfang an reife Geschwister wie Eltern um sie gekümmert haben. Paulus hat erkannt, dass es nichts Schöneres gibt, als sein Leben für andere hinzugeben. Okay, kommen wir jetzt zu den Practicals. Also ich habe zwei Punkte versucht herauszuarbeiten. Der erste, Jüngerschaft ist mehr als nur ein Übergabegebet. Es geht darum, dass ich mein Leben investiere in die Person. Und ich will euch da eine Geschichte erzählen, weil, also, wer mich kennt, weiß, ich habe ein evangelistisches Herz und ich bin gerne viel unterwegs, habe keine Probleme mit Leuten, das Evangelium zu teilen. Und ich war vor kurzem auf so einem mehrtägigen evangelistischen Einsatz gewesen. Und am Ende des Einsatzes gab es immer so eine Zeugnisrunde, wo jeder erzählt hat, was er so Spannendes mit Gott erlebt hat. Und da freue ich mich natürlich immer, ne, zu hören. Ja, was mich nur ein bisschen stutzig gemacht hat, ist, dass es unzählige Beispiele davon gab, wie Leute davon erzählt haben, ja, wie sie jemanden überzeugen konnten, ein Übergabegebet nachzusprechen und alle dann anfingen zu klatschen, als ob Mission beendet wäre. Aber ich habe mich dann gefragt, und weiter? Erstmal, Übergabegebet ist nicht biblisch. Was bringt es, wenn ich einen Samen in die Blumenerde lege, aber kein Wasser hinzufüge? Nichts, außer dass die Blumenerde irgendwann mal vertrocknet. Also versteht mich jetzt nicht falsch. Es ist gut, wenn die Leute den Herrn Jesus anrufen. Und wenn sie das noch nie gemacht haben, ist auch gut, dass man ihnen dabei hilft. Hey, du kannst Jesus fragen, dass er kommt, dass er sich dir offenbart. Daran ist jetzt nichts verkehrt. Aber es geht um so viel mehr, als nur einfach ein Stoßgebet zu sprechen. Es geht darum, dass die Leute den Herrn Jesus persönlich kennenlernen und verstehen, was es bedeutet, ihm nachzufolgen. Dass sie eine echte Neugeburt erleben, wo sie eine Überzeugung haben, ich bin ein neuer Mensch. Die Macht der Sünde ist in meinem Leben gebrochen, weil ich mit Jesus gestorben und mit ihm auferstanden bin. Ja, es geht darum, dass sie diese Entscheidung treffen, ich gehe all in. Ich stehe nicht mehr mit dem einen Bein auf der linken und mit dem einen auf der rechten Seite. Dass sie wirklich ihr ganzes Herz geben. Das ist, was ein junger Gläubiger verstehen muss. Und ich würde gerne aus Matthäus 28, Vers 20 lesen. Denn wir haben einen klaren Auftrag. Und der lautet, lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Und nicht, wie ich einen Bruder mal hab sagen hören, lehrt sie alles zu unterstreichen, was ich euch empfohlen habe. Gott sucht nach älteren Gläubigen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung für jüngere Gläubige, die in der Lage sind, Neubekehrte anzuleiten, ja, und aus ihnen echte Jünger zu machen und keine Namenschristen. Denn dazu sind wir berufen, Jünger zu sein und Jünger zu machen. Sie anleiten, wie man in der Bibel liest und betet und eine eigenständige Beziehung zum Herrn Jesus aufbaut, wie man umkehrt, wie man Buße tut, was es bedeutet, Teil einer Gemeinde zu sein und nicht mehr für sich selbst zu leben. Wie lernt man ein gesundes geistliches Fundament auf das Wort Gottes aufzubauen und nicht auf Gefühle und Emotionen? Wie man lernt, in die Ruhe Gottes einzugehen, über das Wort Gottes nachzusinnen und seine Gedanken zu erneuern. Also das theoretisch gelernt in die Praxis umzusetzen. Ja, weil wir wissen, wir kommen alle, wenn wir zum Glauben kommen, wir haben immer noch irgendwelche Gewohnheiten vom alten Leben und die gehen nicht von heute auf morgen weg. Deswegen ist wichtig, wir müssen das verstehen. Wie lerne ich meine Gedanken zu erneuern? Wie lerne ich wirklich meine Identität in Jesus bewusst zu werden? Wer bin ich wirklich? Und eine Sache, die für mich besonders wichtig ist, Jesus nachzufolgen, ist nicht langweilig. Okay, ist ein Abenteuer. Ja, als ich klein war, ich dachte mir immer, die Kirche ist doch irgendwas für alte Leute. So, sorry, jetzt nichts gegen. Ist einfach so, dass ich so, ist doch langweilig. Was mache ich denn da? Nee. Ich kann euch sagen, ich habe in den letzten 4 Jahren, seitdem ich Jesus nachfolge, ich habe so krasse Sachen erlebt, die ich nie für Möglichkeiten hätte. Weil Gott ist der lebendige Gott. Der ist immer noch da. Er ist immer noch derselbe. Und es geht darum, dass wir ihn wirklich kennenlernen. Ich will euch mal eine Geschichte erzählen, kurz. Als ich zum Glauben gekommen bin, ich bin mit 3 Brüdern zusammen, also ich habe ein Auto gekauft, was ich meinen Großeltern nach Griechenland bringen wollte. Und ich hatte auf dem Herzen eine Reise zu machen, von Berlin nach Griechenland. Und da habe ich gefragt, hey, hat jemand Bock mitzukommen? Vielleicht können wir in der Zeit, wo wir da hinfahren, einfach so ein bisschen evangelisieren, bei ein paar Städten anhalten, wäre doch voll cool. Ja, und da auf einmal hatten 3 Zeit. Einer davon war ein älterer Bruder. Dann sind wir losgefahren. Okay, wo gehen wir hin? Ja, wir lassen uns leiten, wir gucken einfach. Wir fahren da. Der erste Tag, wir sind nach Leipzig gefahren, ohne zu wissen, an diesem Tag war dort das größte Gothic-Festival überhaupt. Wir kommen da rein und wir hatten so eine Box, ne, wo wir so, ich mache übrigens auch Musik in Form vom Rap mit Dennis. Und wir hatten diese Box dabei und es war das erste Mal, ich sehe diese Leute, Massen an Leute, ja, und alle so wie total satanische Kleider getragen. Ja, und ich stehe dann da, ich so, okay, gut, okay, komm. Ja, und das war eine krasse Erfahrung. Einfach war es nicht. Aber weil wir zusammen waren, ne, es hat uns so zusammengeschweißt. Es war echt so krass, diese Zeit. Wir sind dann zusammen halt, überall haben wir Pause gemacht, wir haben zusammen gegessen, wir haben zusammen gebetet. Und es war einfach wundervoll zu sehen, wie Gott wirkt, wie Gott die Herzen der Menschen vorbereitet. Und dafür bin ich so dankbar, weil das hat mich im Glauben gefestigt. Ich habe gemerkt, okay, krass, das, was in der Bibel steht, ist ja wirklich wahr. Ist ja nicht nur einfach nur irgendwie eine tolle Geschichte. Nee. Und darum geht's, dass wir wirklich gefestigt werden. Jetzt denken sich bestimmt vielleicht manche von euch, ja, ich würde gerne mich mehr investieren, aber wie? Ich habe Frau, Kinder, Familie, Job, 1000 Sachen, die jeden Tag passieren. Es ist herausfordernd, es ist nicht immer einfach, ich weiß. Aber ich will euch mal einfach ein paar Tipps geben. Erstes, ladet die Leute zu euch nach Hause ein und macht euren Kühlschrank auf. So simple is that. Ja, also in meiner griechischen Kultur ist es so, wenn Leute zusammenkommen, dann ist es nicht so, jeder hat seinen Teller und guckt und dann esse ich so. Nee, wir packen alles in die Mitte und sagen, komm, wir essen, komm, hier, nimm dir was. Ja, komm, wir haben eine gute Zeit, ja, wir öffnen uns. Und das ist eine sehr wichtige Sache. Wir müssen es nicht kompliziert machen. Es ist aber wichtig, dass wir die Eigeninitiative ergreifen und nicht erwarten, dass die jungen Leute jetzt zu uns kommen, weil oft trauen sich vielleicht die Leute gerade nicht, die wissen gerade nicht, hey, wie soll ich das machen? Dass wir einfach einen Blick dafür bekommen, hey, wer braucht was? Wie kann ich ihm helfen? Und dann auch wirklich sagen, hey, ich will mich mit dir treffen. Nicht, lass mal treffen irgendwann, sondern wie hast du nächste Woche Zeit? Komm, wann treffen wir uns? Vielleicht gibt es gemeinsame Interessen an Freizeitaktivitäten. Ja? Vielleicht spielt ihr Musik, macht Sport oder irgendwas, wo ihr merkt, hey, da könnt ihr irgendwie miteinander ja, verknüpfen und euch besser kennenlernen. Ja, jetzt wo das Wetter wieder besser wird, kann man auch mal eine Runde Eis essen gehen. 10 Minuten. Also man muss nicht immer denken, ich habe jetzt keine Zeit. 10 Minuten, Viertelstunde hat man immer Zeit, wenn man will. Und was einfach wichtig ist, ist, dass man anderen auch Raum gibt, vielleicht einen selber zu helfen. Zum Beispiel, wir hatten einen etwas jüngeren Bruder bei uns, Seit etwas über einem Jahr jetzt hat er sich bekehrt und ich weiß, dass er so handwerklich begabt ist, aber ich habe ihm halt gesagt, ey, ich will mein Auto ausbauen. So, ich will da, weil ich viel unterwegs bin, ich will da so ein Bett reinbauen. Kannst du mir dabei helfen? Ja, klar, lass machen. Haben wir uns getroffen und das war echt so cool, weil es hat ihn voll herausgefordert, weil er eigentlich gewohnt ist, dass jemand ihm sagt, was er machen soll, aber er ist nicht gewohnt, anderen zu sagen, was sie machen sollen. Und ich war halt da, ich sag so, sag mir, was soll ich machen? Und das hat ihn irgendwie überfordert, aber gleichzeitig war es so gut für ihn, weil er einfach dadurch selber so gewachsen ist, ne? Und weil er gesagt hat, ey, im Nachhinein meinte er, er war voll dankbar dafür. Genau. Und das Allerwichtigste ist, mache dich transparent. Teile offen deine Schwächen mit. Ja, weil das ist so wichtig, dass wir nicht mit so einer Oberflächlichkeit irgendwie, hey, ja, ich freue mich so, dich zu sehen. Nee, wenn es dir heute mal nicht gut geht, dann sag, hey, heute geht's dir nicht gut, weil aus dem und dem Grund. Kannst du vielleicht für mich beten? Ich brauche Gebet. Ja, also wirklich den anderen lernen, kennenzulernen. Also, und sich ihm einfach öffnen. Ja, ich komme mal zum zweiten Punkt. Und der heißt, Jüngerschaft ist nur dort echt, wo sie aus echter, selbstloser Liebe heraus erwächst. Stell dir mal selbst die Frage, mit was für einer Herzenshaltung diene ich? Diene ich aus Pflicht? Weil ich denke, das macht man halt als ein Jünger Jesu. Oder aus echter Liebe und Hingabe für meine Geschwister? Investiere ich mich rein? Bete ich mit Freude und Leidenschaft für die Bedürfnisse meiner Geschwister? Diene ich mit Freude und echter Liebe? Wisst ihr, Paulus war nur für kurze Zeit, für ein paar Wochen war er bei den Thessalonichern und er hatte schon so eine enge Verbundenheit zu ihnen. Also ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber mich fordert das heraus. Ja? Und da, ich will euch noch eine Sache mit euch teilen. Ich hatte mich für eine Zeit lang, ist gar nicht so lange her, vor einem Jahr ungefähr mit jemandem getroffen. Der war auf der Suche, der war auch schon ein bisschen älter. Und ich habe, ja, wir sind zusammen, haben in der Bibel studiert, haben geguckt, ne, was sind so, wer ist Jesus? Ich habe ihm versucht, das Evangelium zu erklären. Und dann irgendwann hat er, ja, wir haben uns immer wieder getroffen und dann hat er sich irgendwann bekehrt und ist in unsere Hausgemeinde gekommen. Aber er war auf der Suche nach einer neuen Wohnung, weil er musste raus von seiner Wohnung und ich habe jetzt eine Zwei-Zimmer-Wohnung, aber ich habe nicht wirklich viel Platz. Aber ich habe ihm gesagt, weißt du was, komm, zieh zu mir ein, bevor du jetzt irgendwo, komm. Weil meine Idee dahinter war, hey, dann haben wir Gemeinschaft, ne? Dann wachsen wir im Wort. Ich will dir dabei helfen. Das haben wir auch gemacht. Er kam dann zu mir und es war eine krasse Erfahrung für mich, weil ja, die ersten Wochen waren super. Wir sind täglich ins Gebet gegangen, wir haben ja zusammen geredet. Aber irgendwann kam so der Moment, wo er einfach gesagt hat zu mir, Herr Matthäus, irgendwie diese ganze Gemeindesache und dieses Ganze, irgendwie ist es zu viel für mich. Ich brauche mehr Zeit für mich. Für mich war so, what? Okay. Und dann hat es kurze Zeit, also er ist dann nicht mehr in die Gemeinde gekommen und dann hat es angefangen, ja, das war alte Muster, das sind Drogen, Alkohol, kam er dann nach Hause. Es war für mich eine sehr, sehr schwierige Situation. Wie gehe ich damit um? Weil einerseits, er war bei mir zu Hause, aber er war nicht mehr in der Gemeinde und ich war so, okay, dann kam dieser Vers, zieht nicht in ein, ja, unter einem Joch mit Ungläubigen und ich denke mir so, was soll ich denn jetzt machen eigentlich? Ja, aber ich will ihn auch lieben und es war echt ein krasser Kampf für mich. Und wir haben für ihn gebetet, ja, also in der Gemeinde, wir haben uns getroffen, wir haben gefastet, wir haben wirklich, also es war wirklich, ja, und er hat über 6 Monate dann noch bei mir zusammen gewohnt. Irgendwann ist er dann halt ausgezogen. Ja, ich war, wie gesagt, auch sehr enttäuscht und auch traurig in der Zeit, aber ich bin so dankbar dafür, ja, weil ich habe gelernt, was es heißt, sein Herz zu behüten vor Bitterkeit, ja. Weil Jüngerschaft ist kein Zuckerschlecken. Manchmal kostet es Überwindung, genau das anzusprechen, was gerade notwendig ist. Auch wenn es unangenehm ist. Und man am Ende vielleicht selber sogar zum Buhmann wird. Aber das ist echte Liebe. Ja, dass wir wirklich, ja, für unsere Geschwister, für die Leute, dass wir wirklich für sie einstehen. Ja, und wir können weiter beten, dass Gott Einsicht und Überführung schenkt. Ja. Obwohl sich am Ende so viele Leute von Jesus abgewendet haben, von ihm, und er durch so viel Leid gegangen ist, wissen wir, hat er gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wenn du heute merkst, Du würdest gerne auch so eine tiefe Liebe, wie Paulus sie für die Thessalonicher hatte, für deine Geschwister empfinden und für Leute, die sich von dir oder von Gott abgewendet haben. Aber du denkst, ich schaffe das nicht, ich habe nicht die Kraft dafür. Dann bitte Gott darum, dass er dir dein Herz öffnet und dir die Gnade gibt, sie so zu sehen, wie er sie sieht und sie so zu lieben, wie er sie liebt. Aufgrund von Enttäuschungen und Verletzungen war mein Herz so lange blockiert. Ja, ich war so lange wirklich so eine Mauer und war immer diese Blockade da. Und auch als ich zum Glauben gekommen bin, hatte ich immer noch so manchmal Schwierigkeiten. Ja, ich hatte so meine Clique gehabt, mit denen verstehe ich mich gut. Aber es gab so diese Kategorie von Leuten, kennt ihr bestimmt auch. Ihr seid immer, man hat so ein paar, mit denen man sich besonders gut versteht, ein paar eher weniger. Aber dann habe ich gesagt, Gott, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, dann habe ich einfach angefangen zu beten, öffne du mein Herz, dass ich diese Leute lieben kann. Weil ich kann es nicht. Zeig du mir. Und da habe ich einen Song geschrieben. Ja, und dieser Song heißt Öffne mein Herz. Und als ich diesen Song geschrieben habe, habe ich gemerkt, ja, also, dass Gott wirklich mein Herz geöffnet hat, weil ich ihn darum gebeten habe, hey, mach das bitte in mir, ich schaff's nicht. Genau, und diesen Song will ich euch heute einmal vorstellen, präsentieren, rappen. Also, Dennis und ich, wir sind zeitnah zum Glauben gekommen, sind in der Hausgemeinde und wir machen sozusagen, versuchen über Rap die Jugend zu erreichen, ja, indem wir halt auftreten, manchmal nicht ganz legal, sage ich mal, wenn wir halt manchmal den Eindruck haben, okay, da stellen wir uns jetzt hin, dann gehen wir, bis die Polizei kommt und sagt, okay, jetzt müsst ihr weiter, okay, aber es ist immer wieder schön zu sehen, was Gott da auch tun kann. Genau, und ja, deswegen würde ich das jetzt einmal machen. Opa, ich mach mal hier das kurz ab. Öffne mein Herz, bitte öffne mein Herz, damit ich fühle, was sie fühlen, ihre Trauer, ihr Leid und den Schmerz. Reinige mein Herz, bitte reinige mein Herz, diese Welt macht mich kalt, deshalb brauche ich deine Wärme umso mehr. Fülle mein Herz, bitte fülle mein Herz, mit deiner tiefen Liebe will ich voll sein und nicht leer. Behüte dein Herz, mehr als alles andere, behüte dein Herz. Denn von ihm geht das Leben aus, verdrehte Reden seien von dir fern. Öffne mein Herz, bitte öffne mein Herz, damit ich fühle, was sie fühlen, ihre Trauer, ihr Leid und den Schmerz. Reinige mein Herz, bitte reinige mein Herz. Diese Welt macht mich kalt, deshalb brauche ich deine Wärme umso mehr. Fülle mein Herz, bitte fülle mein Herz, mit deiner tiefen Liebe will ich voll sein und nicht leer. Behüte dein Herz, mehr als alles andere, behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus, verdrehte Reden seien von dir fern. Ja. Ah. Öffne mein Herz, ich weiß, jeder Mensch hat für dich großen Wert. Ich will weinen, wieso fällt es mir so schwer, anstatt Mitgefühl zu zeigen, bin ich kalt und genervt. Ich will barmherzig sein, weil du mit mir barmherzig bist. Ich möchte schnell vergeben, weil so echte Liebe ist. Deine Güte ist so groß, ich begreife es nicht. Egal wie unfähig ich bin, trotzdem liebst du mich. Ich will geduldig sein wie du in allem, was ich tue. Immer wieder deine Stimme hören, so komm ich zu Ruhe. Ich will lieben lernen mit ganzem Herzen, Seele und Verstand. Brauche deinen Frieden, weil die Welt in mir nicht geben kann. Das, wonach ich strebe, ist ein unvergänglicher Siegeskranz. Ich hab es nicht verdient, trotzdem gabst du mir die zweite Chance. Sag mir, wieso hast du ausgerechnet mich errettet? Ich schau mich um, so viele sind noch angekettet. Herr, bitte öffne mein Herz, denn nur dann kann ich verstehen dein geheimnisvolles Werk. Wieso sind wir so kaputt, wieso tut da keiner mehr? Etwas Gutes für den Nächsten, bitte zeige mir dein Herz. Ich will fühlen, was du fühlst und doch hassen, was du hast. Jede Ungerechtigkeit dieser finsteren Macht, auf wen es Verlass, nur auf dich ist Verlass. Menschen sehen nicht den Segen, den du doch für jeden hast. Ich kann nicht schlafen, denn mein Geist hält mich wach. Ich schreibe dieses Lied nur für dich in der Nacht. Du sagst, liebt eure Feinde, tut Gutes denen, die euch
Ohne deine Gnade werde ich das alleine schaffen. Segnet ihr euch Fluchen und betet für die, welche euch beleidigen. Ich will wandeln im Sieg. Deine Worte sind so klar, machen vollkommen frei. Indem ich sie bewahre, werde ich jeden Tag will ich danken und sagen, du bist der, die Welt überwunden hat und alles vollbracht hat. Durch dich hab ich Rettung, durch dich. Ich brauche deine Nähe, weil ich sonst keine Kraft hab. Will dich loben und preisen in schwierigen Zeiten, selbst wenn ich dabei meine Stimme verliere. Dein Name ist mächtig und nicht zu vergleichen. Herr, öffne mein Herz, damit ich wie du liebe. 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 Öffne mein Herz, damit ich wie du liebe. Nicht wie die Welt liebt, sondern so wie du liebst. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen zu unserer Gemeinde finden Sie im Internet auf www.weil-gott-dich-liebt.de. Wir wünschen Ihnen Gottes reichen Segen. Bis zum nächsten Mal.